ARD.
SWR Kultur. Forum.
Nach mir die Sintflut, was bringt die Weltklimakonferenz? Mein Name ist Klaus Heinrich. In Baku in Aserbaidschan soll heute Geschichte geschrieben werden. Oder auch nicht. Das fast schon obligatorische Ringen um eine Abschlusserklärung bei der Weltklimakonferenz COP29 geht in die entscheidende Phase und kann sich wohl bis ins Wochenende ziehen. Bisher ist es jedenfalls nicht gelungen, neue Klimaziele verbindlich zu definieren und erst recht nicht die Finanzierung von Klimamaßnahmen mit einer konkreten Zahl zu versehen. Denn die Entwicklungsländer brauchen jährlich eine dreistellige Milliardensumme von den Industriestaaten. Die wollen aber nicht zahlen, wenn nicht auch China, Indien und die Golfstaaten daran beteiligt sind. Und dann ist da ja auch noch Donald Trump, der die USA vermutlich aus allen internationalen Klimavereinbarungen entlassen wird. Aber kann Klimaschutz ohne die USA überhaupt funktionieren? Und welche Rolle wird das Thema im deutschen Wahlkampf spielen? Darüber diskutiere ich mit dem Klimaforscher Professor Dr. Niklas Höhne vom New Climate Institute, mit Janina Schreiber von der SWR Umweltredaktion, sie beobachtet die Weltklimakonferenz vor Ort in Baku für uns, und mit Dr. Sonja Thielges von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Janina Schreiber, Sie sind für den ARD-Hörfunk in Baku. Die aserbaidschanische Präsidentschaft hat die Zahl 250 Milliarden Dollar ins Spiel gebracht, die die Industriestaaten in Zukunft an die Entwicklungsländer zahlen sollen. Wie stehen die Chancen aktuell auf eine Einigung bei der COP29?
Ja, also ich würde mal sagen, die Fronten hier, die scheinen doch ziemlich verhärtet. Hier wird ja nicht nur das Hauptthema, nämlich ein neues Klimafinanzierungsziel verhandelt, sondern es werden auch viele andere Themen mitverhandelt. Also es gibt beispielsweise auch einen Text über Anpassung. Man versucht hier auch das, was man in Dubai beschlossen hat, nochmal zu erneuern. Und das scheint alles ziemlich schwierig. Alle gucken auf diesen Text zur Klimafinanzierung. Der ist jetzt 25 Seiten lang. Uns hat man schon gesagt, das Ganze wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich in die Verlängerung gehen.
Es geht ja um die sogenannte internationale Klimafinanzierung. Wie viel Geld soll denn da zusammenkommen? Bisher zahlen die Industriestaaten jährlich 100 Milliarden pro Jahr. Die Entwicklungsländer wünschen sich ursprünglich die 13-fache Summe, 1,3 Billionen Dollar jährlich.
Also diese Forderung der Entwicklungsländer, 1,3 Billionen US-Dollar jährlich, die liegt weiterhin auf dem Tisch. Man ist eben weiterhin unklar, inwiefern da die Industrieländer bereit sind, Geld dazu geben.
Herr Höhne, was sagt denn Ihre Erfahrung als Beobachter solcher Konferenzen? Werden die zueinander kommen oder gibt es irgendwann den großen Streit und den großen Kladderadatsch? Der Druck ist ja da.
Ja, bei diesen Klimakonferenzen ist es immer spitz auf Knopf zum Ende und es wird wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich in die Verlängerung gehen und es kann auch scheitern. Das ist auch ein paar Mal passiert, aber in den meisten Fällen haben sie sich zusammengerauft und eine Einigung hinbekommen. Und der Trick da ist sowas wie ja konstruktive Unschärfe, also eine Formulierung zu finden, mit der sich alle einigen können oder die der alle zustimmen können, die aber für verschiedene Menschen und verschiedene Teilnehmende ja was anderes bedeutet. Und deswegen gehe ich jetzt eigentlich noch davon aus, dass da irgendeine Zahl drinstehen wird und ein Prozess, dass das mehr wird. Weil eigentlich klar ist, egal welche Zahl da steht, das ist zu wenig. Also die 100 Milliarden, die jetzt gerade bezahlt werden, das ist eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man das vergleicht mit den fossilen Subventionen, also Subventionen, die Länder gerade ausgeben für fossile Energien, das sind auch 1,3 Billionen, also auch das 13-fache von dem, was das Anfangsziel ist, oder ein einziger Hurrikan in den USA, der letzte hat 200 Milliarden gekostet. Also da sieht man schon, 100 Milliarden ist zu wenig, aber auch das 5 oder 6 oder auch 13-fache ist eigentlich auch zu wenig langfristig. Deswegen kommt es auf die Zahl nur an, dass sie größer ist als 100 und dass es eben einen Prozess gibt, dass sich alle einig sind, dass es noch höher wird über die Zeit. Das ist für mich, glaube ich, jetzt so die Möglichkeit, wie es weitergehen kann.
Der deutsche Vizekanzler Robert Habeck war auch kurz in Baku auf einer Stippvisite und kam mit 220 Millionen frischem Geld, wie er sagte, dort an. Wie hoch ist überhaupt der Anteil der Deutschen an solchen Vereinbarungen? Gibt es eine Quote innerhalb der westlichen Staaten beispielsweise, so und so viel Prozent muss dann davon Deutschland übernehmen, so wie beim Königsteiner Schlüssel bei der Innenpolitik, oder wie funktioniert das?
Nee, leider nicht, aber Deutschland gibt 6 Milliarden pro Jahr dazu. Das ist im Vergleich zu den anderen Ländern schon relativ viel. Also die USA hat bis jetzt immer 11 Milliarden gegeben und die ist eben deutlich größer als Deutschland. Insofern im Vergleich ist das gut, aber es reicht eben nicht. Also Deutschland ist eins der reichsten Länder der Welt. Also wenn man guckt, 6 Milliarden geben wir für internationale Klimafinanzierung, aber selbst in Deutschland sind die fossilen Subventionen, also klimaschädliche Subventionen, sind irgendwo zwischen 35 Milliarden und 60 Milliarden pro Jahr. Also wir geben 10-mal so viel Geld aus gegen den Klimawandel, als wir an internationaler Klimafinanzierung machen. Insofern könnte Deutschland da eben ja deutlich mehr machen, wenn man eben zum Beispiel die fossilen oder die umweltschädlichen Subventionen zurückdrehen würde.
Mhm. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird aus gesundheitlichen Gründen nicht die Nacht durch verhandeln. Das übernimmt nun Jennifer Morgan. Frau Schreiber, mit welchem Verhandlungsmandat denn? Weiß man etwas, wie viel Deutschland in der Schatulle hat?
Nee, und das hat Annalena Baerbock auch bei ihrer Pressekonferenz am Donnerstag nochmal ganz genau gesagt, dass das eigentlich das wichtigste Learning aus ihrer Amtszeit bislang war, dass man in dem Status, wo die Verhandlung sich eben gerade befindet, eigentlich nicht über Summen redet. Denn wenn man jetzt eben eine Summe auf den Tisch legen würde und diese dann nicht einhalten würde, dann ist das Vertrauen dahin. Und Vertrauen ist nun mal eine der wichtigsten Währungen bei solchen Verhandlungen.
Ja, Frau Tilges, was soll eigentlich mit den Geldern finanziert werden? Geht es in erster Linie um die Vermeidung eines weiteren Temperaturanstiegs, etwa durch CO2-Verminderung? Oder geht es eigentlich nur noch um das Management der Klimafolgen?
Nein, es ist tatsächlich so, es geht durchaus um die Vermeidung. Also im Grunde genommen muss damit die grüne Transformation in Schwellen- und Entwicklungsländern bezahlt werden. Dafür braucht es einfach riesige Summen, die vor Ort nicht vorhanden sind. Und dann, genau, geht es darüber hinaus aber auch noch um mehr. Es geht natürlich auch um Klimawandelanpassung. Und ja, je nachdem, worauf man guckt, geht es auch um die Finanzierung von bereits erfolgten oder zu erfolgenden Klimaschäden, die jetzt schon verursacht werden, zum Beispiel durch Hurricanes und Ähnliches in den Schwellen- und Entwicklungsländern und auch möglicherweise um weitere Bereiche, zum Beispiel um die Finanzierung oder Unterstützung für die Finanzierung einer gerechten Transformation auch und den Schutz auch natürlicher Ressourcen. Also es geht um alle möglichen Bereiche und meistens ist aber eben dieser Aspekt der grünen Transformation oder der Minderung von CO2-Emissionen der größte. Das macht den größten Posten aus.
Die G20-Staaten haben ja in Rio in ihrer Abschlusserklärung Gelder aus allen Quellen versprochen. Ohne konkret zu werden, droht bei der COP, Frau Tilges, eine ähnlich belanglose Erklärung. Und was würde das bedeuten?
Also aus meiner Perspektive ist es natürlich wichtig, das zu konkretisieren, aber theoretisch gibt es natürlich verschiedene Quellen. Es gibt die öffentlichen Mittel, die die Staaten geben, in ihren Entwicklungshilfegeldern beispielsweise. Es gibt Mittel der Multilateral Development Banks, der multilateralen Entwicklungsbanken und es gibt natürlich private Mittel, die man mobilisieren kann und muss durch solche Gelder. Und das sind eben unterschiedliche Quellen und die in meinen Augen am wenigsten optimale Variante wäre, dass man sich vielleicht grob auf einen Zahlenrahmen verständigt, aber eben nicht klar macht, wer soll jetzt eigentlich welchen Anteil hier übernehmen. Also zumindest was die öffentlichen Gelder angeht, würde ich mir erhoffen, dass schon eine konkrete Zusage auch tatsächlich in diesem Text dann letztlich zu sehen ist.
Ja, Frau Schreiber, was wird denn verhandelt in Baku eigentlich? Geht es da um Schenkungen oder um Kredite der Staaten an die Entwicklungsländer?
Ja, also grundsätzlich erstmal alles, weil noch alles auf dem Tableau ist. Und was man zumindest von der deutschen Delegation hier mitbekommt, die verhandeln ja auch quasi im Rahmen der EU, und die reden immer wieder von Hebeln. Also sie sagen, wir sind bereit, da schon eben unseren Anteil zu leisten. Pi mal Daumen, das hat Herr Höhne ja vorhin schon gesagt, sind das eben diese 6 Milliarden pro Jahr. Aber es ist klar, das betont auch Jochen Flassbart hier immer wieder, das ist der Verhandler, der Staatssekretär im Entwicklungsministerium. Nur aus den Mitteln der deutschen Steuergelder kann das eben nicht kommen und deswegen wird da sehr gerne dieses Wort Hebeln verwendet. Also man will Investitionen anreizen, das ist die Idee. Die Vorstellung ist eben, dass öffentliches Geld nur der Türöffner ist und quasi wie so ein Leithammel vorweg geht und dann anderen privaten Geldgebern ein Signal gibt, wenn ich jetzt in diesen internationalen Klimafonds beispielsweise Geld gebe, dann ist das eine gute Idee.
Welche Rolle, Herr Höhne, spielen eigentlich Klimaabgaben bei den Verursachern, etwa durch den Zertifikatehandel? Wird das hier mitverhandelt oder läuft das parallel ohnehin schon global?
Ja, nicht direkt. Also die Hauptverhandlung hier ist, wie viel Geld aus den öffentlichen Haushalten hier beigesteuert werden kann. Aber weil alle wissen, dass das nicht ausreicht, wird jetzt oft überlegt, kann man nicht noch alternative Quellen anzapfen, die bisher jetzt noch nicht angezapft worden sind. Und das sind eigentlich alles alte Ideen, aber die kommen immer wieder auf den Tisch. Zum Beispiel eine Abgabe auf das Fliegen und auf den Schiffsverkehr. Diese beiden Formen der Fortbewegung sind von vielen Steuern ausgenommen. Deswegen schaut man da immer gerne drauf. Auch die Idee, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, ist immer wieder auf dem Tisch, oder eine Reichensteuer. Das sind alles keine neuen Ideen, aber sie sind jetzt doch wahrscheinlicher. Gerade beim internationalen Schiffsverkehr ist die Diskussion relativ weit. Also das kann gut sein, dass es da zu neuen Einnahmequellen kommt. Und das finde ich auch richtig, denn ja, wir müssen eigentlich alles tun, um diese Transformation hinzubekommen. Da müssen eigentlich alle ihren Beitrag leisten.
Ja, Frau Tigges, wer ist das eigentlich? Wer drückt denn hier aufs Gaspedal bei den Verhandlungen? Aus Ihrer Sicht sind das die Industriestaaten, Deutschland? Ist das zum Beispiel dieser Klimaclub, den Olaf Scholz mitbefördert hat? Und wer bremst? Das sind ja auch 1800 Lobbyisten vor Ort, wie man hört.
Naja, das ist sozusagen ein bisschen eine Frage der Perspektive. Im Grunde genommen drücken alle auf die Tube und bremsen alle. Also wenn man das jetzt wirklich in die Gruppen unterteilt, und das hat sich jetzt leider in den letzten Tagen so gezeigt, dass es diese Unterteilung ist zwischen den Schwellen- und Entwicklungsländern und den Industrieländern. Und da sind die Fronten ja wirklich so verhärtet. Und beide sind sich einig darüber, dass diese Summen zumindest in einer gewissen Größenordnung mobilisiert werden müssen. Eben keine genaue Zahl, die da mobilisiert werden muss. Aber der große Konflikt ist eben unter anderem dazu, wer soll das jetzt bezahlen? Also soll das wirklich weiterhin das Geld nur von den OECD-Staaten, von den Industrieländern kommen? Oder, und das möchten diese Staaten eben, soll diese sogenannte Geberbasis eben erweitert werden, um Schwellenländer, die inzwischen zumindest in den letzten Jahren eben so wohlhabend geworden sind, dass sie sich es auch leisten könnten in den Augen eben der Industrieländer, dass sie auch zu dieser Klimafinanzierung beitragen. Die wiederum weigern sich sozusagen, also das ist eine Perspektive, die nicht unterschreiben. China allen voran, die eben auf ihren Status als Entwicklungsland pochen und sagen, nein, also wir brauchen diese Summen, aber wir müssen und wollen uns hier nicht verpflichten, mit einer Zahl hier beizutragen. Und das gilt eben auch für die anderen größeren Schwellenländer, zum Beispiel für die Golfstaaten, die sagen, wir sind durchaus bereit, einen Beitrag zu leisten, aber der soll hier nicht schwarz auf weiß auf Papier stehen. Wir machen das zum Beispiel über bereits bestehende Süd-Süd-Kooperationen oder andere Geldflüsse sozusagen.
Wenn China, Indien und andere auf die Bremse drücken beziehungsweise nicht sozusagen in die Geberposition kommen wollen, Frau Schreiber, muss man sich Baku dann vorstellen wie einen Bazar?
Naja, also wenn man hier durch die Gänge läuft, dann kommt einem das tatsächlich manchmal so vor wie ein Bazar. Aber zumindest in der Mitte der Verhandlung, also so ungefähr in der Halbzeit, da hat hier ein Vertreter Chinas schon auch das Wort Klimafinanzierung in den Mund genommen und hat dann auch mal Summen auf den Tisch gelegt, die da sowieso schon unter den Süd-Süd-Kooperationen, die Frau Tigges auch gerade angesprochen hat, laufen. Und viele Leute haben sich hier dann in diesem Wort Klimafinanzierung, glaube ich, auch so ein bisschen aufgehalten. Haben da aber auch Hoffnung drin gesehen, dass eventuell China doch noch irgendwie einer Mittellösung zustimmen könnte. Ne? Also das wäre nämlich dieser Konsens, den Herr Höhner auch angesprochen hat, dass sich alle irgendwie in einer Formulierung wiederfinden könnten. Zum Beispiel, dass man China nicht wirklich mit in die Geberbasis oder Schwellenländer, die eben hohe Treibhausgasemittenten sind, mit in die Geberbasis integriert, aber stattdessen sagt, naja, wenigstens machen wir Zahlungsflüsse transparenter. Also das wäre eine Idee, aber ansonsten ist hier nichts von Bazar mitzubekommen. Es liegen eben vor allem nur die Forderungen auf den Tisch, aber da geht nichts über die Ladentheke bislang.
Wir wollen gleich noch darüber sprechen, wie sich Amerika neu positionieren wird unter Donald Trump, dem gewählten Präsidenten, der noch nicht im Amt ist, aber von dem man weiß, was er von Klimawandel hält, nämlich nichts, den gibt es für ihn gar nicht. Aber mich würde interessieren, Herr Höhne, Sie waren ja auch in Baku vor Ort, wie verhalten sich die USA mit der aktuellen Biden-Administration dort? Ist man da noch kooperativ oder ist man da schon sozusagen, wenn nicht auf der Bremse, doch die Kupplung durchgetreten, weil man im Grunde genommen nicht mehr so schrecklich viel gestalten kann?
Ja, die Delegation, die jetzt hier ist, die vertritt ja noch die Biden-Regierung und ist deshalb eben noch progressiv dabei. Also mein Verständnis von dem Agieren der Verhandler für die USA ist schon noch sehr progressiv, dass sie versuchen, hier etwas voranzubekommen. Es kann sogar sein, also auch die USA ist ja aufgerufen, ein neues Emissionsreduktionsziel vorzulegen. Da waren einige sogar hoffnungsvoll, dass das eben die Biden-Regierung noch machen könnte. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Also da würde ich schon sagen, die sind sehr konstruktiv dabei. Was sehr interessant ist, ist, die USA kann ja jetzt nicht mehr so die Führungsrolle übernehmen. Und deshalb kommt gerade China eben eine sehr, sehr wichtige Rolle zu. Und mein Verständnis, wie China dort agiert, ist eigentlich sehr positiv. Also China scheint tatsächlich sich ein bisschen zu bewegen, hat eben gesprochen von Klimafinanzierung in Richtung Entwicklungsländer, hat auch transparent gemacht, dass es eben zurzeit ungefähr 3 Milliarden pro Jahr an Klimafinanzierung leistet. 3 Milliarden, das ist halb so viel wie Deutschland mit den 6 Milliarden, aber immerhin, es ist was. Und China hat damit eben sozusagen Tabu gebrochen und sich dazu bekannt, dass es eben diese Dinge tut. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass China eben in diese Lücke treten kann, die die USA hinterlassen, weil für China gerade diese Transformation extrem auch vorteilhaft sein kann. In China werden eigentlich alle Technologien produziert, die wir für die Transformation brauchen. Also 80% der Solarpaneele, die weltweit verkauft werden, kommen aus China. 60% der Elektroautos kommen aus China. 60% der Windkraftanlagen und ungefähr genauso viel für Elektrolyseure, für Wasserstoff und Batterien. Also für China ist es ein Riesenvorteil und eine ökonomische Chance, dass es hier weitergeht. Und deshalb zeigt sich hier China, glaube ich, auch kompromissbereit und auch in der Rolle, das weiterzuführen.
Ich möchte vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen, weil ich erlebe das ja auch immer wieder, wenn man dann gefragt wird in der Rolle der Korrespondentin, sind denn schon irgendwelche Gelder hier zugesagt worden, Summen, die auf dem Tisch liegen? Ich glaube, für das Verständnis von so einer Konferenz ist es total wichtig, eben genau diese Reden dann genau zu verfolgen und zu gucken, was wird da gesagt, wie positionieren sich die einzelnen Staaten und daraus dann was zu lesen, selbst wenn da noch keine konkreten Summen eben auf dem Tisch liegen, weil das ganz viel über die Dynamik hier ausdrückt.
Wir haben über Hebel gesprochen, über Kredite, über mögliche Schenkungen und so weiter, private Investitionen. Ist das alte Thema in der Entwicklungspolitik, Frau Tilges, nämlich das Thema Schuldenerlass, ein mögliches Instrument, über das man auch reden könnte? Also, dass man den Dritte Weltländern, wie man früher so gesagt hatte, ihre hohen Schulden bei den Industriestaaten erlässt, um damit selber finanziellen Spielraum zu bekommen, zum Beispiel eben auch für Klimamaßnahmen.
Ja, natürlich. Also das ist auch ein Lösungsvorschlag sozusagen, der diskutiert ist immer wieder, dass man zumindest einen Teil dieser Schulden erlässt, weil das eben das auch ein Finanzierungsproblem für die Entwicklungsländer ist. Sie sind hochgradig verschuldet und haben auch deswegen nicht die Möglichkeit, an Kredite zu guten Konditionen zu kommen, an neue Kredite, die sie eben bräuchten, um ihre eigene Transformation voranzutreiben, beziehungsweise um überhaupt den Aufbau von grünen Industrien, einer grünen Wirtschaft voranzutreiben. Und deswegen ist das natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, der auch diskutiert werden muss in meinen Augen, weil es einfach ein Teil des Puzzles sozusagen wäre, um den Entwicklungsländern zu ermöglichen, hier voranzukommen.
Geld ist wichtig, aber nicht alles, Herr Höhne. Gibt es vielleicht auch alternative Strategien jenseits der direkten Finanzierung, etwa indem man die Investitionschancen vor Ort in den Entwicklungsländern verbessert, mehr Rechtsstaatlichkeit, Korruption zurückfahren und so weiter? Das sind ja häufig Hindernisse.
Ja, genau, darauf läuft es auch hinaus. Also das Positive ist ja, dass die klimafreundliche Entwicklung inzwischen nicht mehr teurer ist als die fossile Entwicklung. Also die erneuerbaren Energien sind so günstig geworden, dass die reinen Kosten nicht mehr das Problem sind. Aber oft ist das Problem einfach in vielen Ländern des globalen Südens, zum Beispiel die hohe Zinsrate. Und das liegt eben genau an den Problemen, die Rechtsstaatlichkeit, Korruption und die generelle ökonomische Situation in den Ländern. Und da können eben jetzt Regierungen mit dem wenigen Geld, das es gibt, eben sehr effektiv handhaben, indem sie zum Beispiel eben den Zuschuss geben, damit die Zinsrate runtergeht, oder eine Garantie geben, sozusagen, dass man für die Zinsaus- oder für die Kreditausfälle, wenn sie denn kämen, eingesteht. Und da kann man mit relativ wenig öffentlichem Geld viel Sicherheit schaffen, dass die privaten Investitionen tatsächlich fließen. Und das ist eigentlich eine gute Sache, weil ja hier eben Geld ist knapp und wenn man eben diese Rahmenbedingungen gut setzt, dass die Investitionen auch sicherer werden, also weniger Risiko haben, dann kann man hier viel erreichen.
Das Vorhaben, den Anstieg der Erderwärmung auf 1,5 Grad zu deckeln, haben wir letztes Jahr schon gerissen. 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Industrialisierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dieses Jahr 2024 sieht ähnlich aus. Muss man dem Klimaforscher Latif nicht irgendwie auch zustimmen, der gesagt hat, eigentlich ist es das Festhalten am 1,5-Grad-Ziel lächerlich, Frau Tilges?
Also ich finde, das kann man nicht als lächerlich bezeichnen. Aus Sicht von zum Beispiel der kleinen Inselstaaten und so weiter ist so eine Aussage natürlich durchaus auch schwierig zu betrachten. Wir wissen, dass tatsächlich jedes Zehntel Grad einen riesigen Unterschied macht, was den Klimawandel angeht. Es trägt zu extremen Wetterereignissen bei, zu Überschwemmungen, zu Bränden und so weiter. Ich finde, man muss die Debatte ehrlich führen und tatsächlich gucken, wo befinden wir uns gerade. Wir wissen, dass der derzeitige Pfad, auf dem wir uns mit den aktuellen NDCs, mit den aktuellen Klimaschutzplänen der Länder, wenn die dann umgesetzt werden, in etwa auf 2,6 bis 3,1 Grad befinden. Also wir befinden uns nicht auf diesem 1,5 Grad Pfad, keineswegs. Aber ich finde nicht, dass dieses Ziel lächerlich ist, sondern es ist wichtig, es durchaus beizubehalten und ja, das als Rahmen sozusagen für die Aktivität zu sehen. Also in meinen Augen ist dieses Ziel nicht gestorben, sondern es muss weiterhin alles dafür getan werden, um dieses Ziel möglichst auch noch zu erreichen.
Vielleicht sollten wir uns da auch als Medien gerne mal an die eigene Nase fassen, weil wir, glaube ich, sehr schnell da gerne auch dabei sind, dieses 1,5-Grad-Ziel. Ich spreche da ganz gerne von einem Limit auch oder einer Grenze, weil wir sollten es ja möglichst nicht überschreiten, weil wir sonst wissen, es drohen uns eben Folgen durch die Klimakrise, mit denen wir möglicherweise nicht mehr umgehen können, also an die wir uns immer schwieriger anpassen können. Und sobald eben die globale Mitteltemperatur eine längere Zeit überschritten ist, reden wir schon davon, dass die Pariser Klimaziele gerissen sind. Wir gucken uns dafür aber ja normalerweise einen längeren Zeitraum, eine ganze Dekade, also eher 20 Jahre an. Also ich werde auch in meiner alltäglichen Arbeit nie müde zu erklären, dass dadurch jetzt nicht alles verloren ist. Und ich glaube, da gilt es auch für uns Journalisten und Journalistinnen immer wieder, uns an die eigene Nase zu fassen und zu gucken, was verursacht das denn? Und es darf in keinster Weise in Nihilismus enden. Nichtsdestotrotz, natürlich müssen wir daran. Das zeigt uns dieser Synthesis Report, der eben über die Klimapläne veröffentlicht wurde, dass wir uns auf 2,6 bis 3,1 befinden. Und genau deswegen trifft man sich hier, um eben noch diese 1,5-Grad-Grenze hier halten zu können.
Dennoch, dieses 1,5-Grad-Ziel ist ein politisches, Herr Höhne, oder hat das einen wissenschaftlichen Hintergrund?
Naja, es ist ein Ziel, auf das sich die Staatengemeinschaft geeinigt hat. Und auch da wieder ist es gut, auf die Formulierung zu schauen. Da in Paris, eben 2015, hat man sich geeinigt, den Temperaturanstieg auf weit unter 2 Grad und wenn möglich auf 1,5 Grad zu beschränken. Und hat nicht genau definiert, wann und wie. Zum Beispiel nicht, ob das jetzt das langjährige Mittel ist. Also das langjährige Mittel, da sind wir gerade bei 1,3 Grad. Und wenn wir jetzt nichts tun, dann wird dieses langjährige Mittel 1,5 Grad in den frühen 2030ern überschreiten. Und wenn man aber nicht das langjährige Mittel anguckt, sondern eben das kurzfristige für ein Jahr, dann ist tatsächlich das Jahr 2024, da war es im Mittel über 1,5 Grad. Aber das kann auch wieder zurückgehen, weil das hat mit bestimmten Klimaphänomenen zu tun. So, und jetzt könnten wir in der Theorie eben das langjährige Mittel noch unter 1,5 Grad halten, wenn wir ab jetzt sofort, so schnell es irgend geht, Treibhausgasemissionen reduzieren, also halbieren bis zum Jahr 2030 und dann irgendwie null Mitte des Jahrhunderts oder am Anfang in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu erreichen. Also das geht noch technisch, das geht auch physikalisch. Insofern ist das möglich. Ob es jetzt wahrscheinlich ist, ist eine andere Frage. Denn mit allen jetzigen Maßnahmen, die die Länder auf den Tisch gelegt haben, stabilisieren sich die Treibhausgasemissionen. Also sie gehen nicht mehr hoch, wie das noch vor 10 Jahren der Fall war. Aber sie gehen auch nicht runter, sondern sie bleiben ungefähr auf demselben Niveau bis 2030. Und dann wird auch das langjährige Mittel über 1,5 Grad gehen. Kann sein. Aber was mir auch ganz wichtig ist, und da haben alle Frau Schreiber und Frau Tilges eben zugestimmt, dass das Ziel ist damit nicht verloren. Denn das ist ja für mich wie im Prinzip eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn wir 100 haben auf einer Landstraße oder auf der Autobahn, dann fahren alle 120. Aber dann ist die Lösung nicht, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung hochzudrehen auf 120. Dann fahren alle 140. Das bringt also nichts. Also es ist immer noch wichtig, dieses Ziel zu halten, weil es ja also politisch bestimmt, aber auf der wissenschaftlichen Basis. Also man hat gesehen, ab 1,5 wird es richtig gefährlich und wir können uns daran nicht mehr anpassen. Wir können mit diesen Schäden nicht umgehen. Und je höher die Temperatur ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für Extremwetterereignisse. Und das bedeutet, ja, je niedriger oder je weniger wir es schaffen, dass 1,5 Grad überschritten wird, umso kleiner ist der Anstieg der Schäden. Und deshalb ist diese Grenze unheimlich wichtig, auch wenn sie kurzfristig oder sogar ein bisschen länger überschritten wird.
Also eine politische und physikalische Grenze, wenn man so will, Frau Thielges. Wenn die eingehalten wird, so gerade, hat auch das natürlich Folgen für den Zustand des Planeten. Welche Folgen hat denn die Erderwärmung aktuell?
Ja, also wir wissen, wie gesagt, es geht tatsächlich um jedes Zehntel Grad und wir sehen, dass das Schmelzen des Eises in der Arktis beispielsweise schnell vorantritt. Das wird beschleunigt durch die Erderwärmung, der Meeresspiegelanstieg. Das hat verschiedene extreme Wetterfolgen, die man sehen kann, eben die Überschwemmungen, die Brände, Dürreperioden und so weiter. Und da merken wir eben bei jedem Zehntel schon einen Unterschied. Das heißt, wenn wir da jetzt sagen, wir gehen von jetzt angepeilten 1,5 möglicherweise auf 2,6, dann ist es wirklich katastrophal. Und Herr Höhne hatte das schon gesagt, es ist quasi unmöglich, sich daran noch anzupassen. Es ist einfach so extrem, dass man es ab irgendwann kann man sich dann gar nicht mehr anpassen. Also es wird bestimmte Bereiche, bestimmte Lebensräume quasi unbewohnbar machen für Mensch und auch für Tiere. Ne? Also das hat schon drastische Folgen und die ziehen Folgen nach sich, wie zum Beispiel zu befürchtende Migrationsbewegungen, einfach weil Menschen nicht länger an verschiedenen Orten leben können, dort keine Ernährung mehr finden und keine Arbeit mehr finden. Also die Konsequenzen sind extrem für jedes Zehntel Grad, das wir hochgehen würden.
Wir reden eigentlich vom Klimaschutz, dabei geht es eigentlich um den Menschenschutz, weil eben damit verbunden ja auch die Auswirkungen auf unsere Sozialsysteme da nochmal dramatisch sind. Für uns in der Kommunikation ist das immer total spannend, weil in letzter Zeit gibt es ein Team von Forschenden, die durch Attributionsstudien uns bei fast jedem Extremwetterereignis, was jetzt in der Vergangenheit auf dem europäischen Kontinent stattgefunden hat, uns quasi super schnell, nachdem es passiert ist, einordnen können, wie viel Prozent stärker beispielsweise der Starkregen gewesen ist durch die Erhitzung, die wir jetzt schon auf der Erde haben. Und das hilft uns natürlich in der Kommunikation nochmal extrem zu zeigen, sehr, 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 sehr viele dieser Extremwetter in den letzten paar Monaten, die haben wirklich was mit der Erderhitzung zu tun und die sind dadurch eben schlimmer geworden.
Klar, wir sind hier auf dem europäischen Kontinent auch davon betroffen, aber wie es eben so oft ist, wen trifft es am schlimmsten, sind natürlich eben die ärmsten Länder. Ja. Zum einen, weil sie sich weniger anpassen können, aber auch wirklich, weil sie von Phänomenen wie Dürren zum Beispiel gerade der afrikanische Kontinent am meisten betroffen sind. Also hier liegt Brisanz schon darin mal wieder, dass die Hauptverursacher historischer Emissionen, nämlich die Industrieländer, dass diesen Schaden leichter verkraften können, sage ich mal, als eben die Entwicklungsländer, die auch unter Umständen noch stärker davon betroffen sein werden.
Sie hören das SWR Kulturforum mit dem Thema Nach mir die Sintflut. Wir haben gefragt und diskutiert, was bringt die Weltklimakonferenz in Baku. Aber der Vollständigkeit halber muss man auch über den weißen Elefanten im Raum sprechen. Und der heißt Donald Trump. Frau Thielges, Sie haben für die Stiftung Wissenschaft und Politik vor der Präsidentschaftswahl eine Studie über die Gefahr einer klimapolitischen Kehrtwende unter der zweiten Amtszeit Donald Trumps mitverfasst. Nun ist es so gekommen. Was bedeutet das für die Dekarbonisierungsbemühungen etwa in den USA? Was bedeutet die Trumpsche Präsidentschaft nach Ihrer Vorstellung, nach Ihrer Analyse fürs Weltklima?
Also man muss wirklich sagen, die Trump-Präsidentschaft ist wirklich im Grunde eine Katastrophe für den Klimaschutz, weil es wirklich eigentlich ein Totalausfall zumindest der bundespolitischen Aktivitäten der USA im Klimaschutz bedeutet. Sie hatten es vorher schon erwähnt, Trump glaubt nicht so unbedingt an den Klimawandel, zumindest glaubt er nicht, dass es jetzt ein drängendes Problem ist, mit dem wir uns befassen müssen. Und was er schon vorher angekündigt hat und auch jetzt nach der Wahl kamen da schon erste Zeichen, ist, dass er auf jeden Fall aus dem Pariser Klimaabkommen austreten möchte. Diesmal wird das auch schneller gehen, als es beim letzten Mal der Fall war. Er hat es ja tatsächlich schon mal gemacht. Und darüber hinaus erwarte ich auch, dass er sich aus allen anderen internationalen Klimakooperationen zurückzieht. Einfach, weil er kein Interesse daran hat tatsächlich.
Er hat jetzt den Erdölmanager Chris Wright zum Leiter des Energieministeriums nominiert. Ist das auch ein Klimawandelleugner? Was ist von diesem Mann zu halten?
Der ist tatsächlich mit klimaskeptischen Aussagen schon aufgefallen in der Vergangenheit, ja. Und es ist natürlich ein Statement an sich, dass man sagt, wir machen hier einen jemanden aus einem fossilen Unternehmen sozusagen und setzen den ins Energieministerium. Das unterstreicht im Grunde diese fossile Agenda, dieses, wie wir immer wieder hören von ihm, dieses Drill, Baby Drill, ja. Sein Vorhaben, einfach so viel wie möglich Öl und Gas zu fördern in den USA.
Wird das denn so sein? Wird Fracking, Öl, Gas weiter gefördert und werden die Regenerativen zurückgefahren, Herr Höhne? Oder ist die Entwicklung in den USA nicht auch dort wirtschaftlich längst entkoppelt von der Politik? Dort ist ja viel passiert in den letzten Jahren.
Es ist natürlich in der Tat überhaupt keine gute Nachricht, dass Trump die Wahl gewonnen hat, nicht nur für Klimaschutz, auch für ganz andere Dinge wie Demokratie und so weiter. Aber auch ein Trump kann im Prinzip die Uhr nicht zurückdrehen. Mhm. Auch in den USA sind die Erneuerbaren extrem günstig geworden und das neue Normal. Auch unter Trump werden die Treibhausgasemissionen in den USA runtergehen, vielleicht nicht ganz so schnell, aber trotzdem werden sie runtergehen. Was ich sehr, sehr positiv fand bei den Klimaverhandlungen, waren eben verschiedene Vertreter von Bundesstaaten auch anwesend. Und die haben gesagt, ja, Trump kann, also Bundesstaaten, die wirklich progressiv sind und die auch viel Klimaschutz machen wollen, das sind ja die Hälfte der Staaten in den USA, die das wollen. Und die Vertreter hier haben gesagt, ja, Trump kann machen, was er will. Wir bleiben weiter beim Kurs und wollen Klimaschutz machen. Es gab sogar auch die Idee, vielleicht kommt das sogar noch im Dezember, dass die beiden Administrationen zusammen mit den progressiven Bundesstaaten ein neues amerikanisches Klimaschutzziel an das Pariser Klimaschutzabkommen schicken wird. Das ist eben ein neues Ziel, eine Verpflichtung, die Trump natürlich sofort wieder einkassieren will, aber wo dann die Bundesstaaten sagen werden, nein, aber wir machen das trotzdem. Die Hälfte der USA ist noch dabei und wir wollen das umsetzen. Also insofern ist es natürlich wirklich nicht gut mit Trump, aber es kommt vielleicht nicht ganz so schlimm, wie man das auf den ersten Blick denkt.
Und das ist ja eine Geschichte gewesen, die auch beim ersten Ausstieg oder beim ersten Sieg von Trump 2016 auch schon sich formiert hatte. Dann zumindest der Überlieferung nach. Ich bin selbst nicht dabei gewesen auf der Klimakonferenz. Aber auch da hatten sich dann schon subnationale Bündnisse gefunden mit beispielsweise New York oder Washington war, glaube ich, auch schon damals dabei. Und man hat sich dann auch ausgetauscht und gesagt, ich will internationalen Klimaschutz hier weiterlaufen lassen. Hier in Baku lief das unter dem Slogan America's All In. Mhm. Ich glaube, damals hatte sogar auch Baden-Württemberg, also ein Bundesland bei uns im Südwesten, da mitgemacht und gesagt, wir halten auf jeden Fall Klimaschutz hier die Fahne hoch.
Genau, diese Allianzen von damals gibt es eben heute noch und deswegen können die jetzt auch schneller agieren und sind schneller bereit, eben hier in die Lücke zu springen, die Trump hinterlässt.
Wie wird das denn in Baku diskutiert? Wird über Trump gesprochen? Ist er der weiße Elefant im Raum oder wartet man einfach ab, bis er an die Macht kommt am 20. Januar?
Was ich wahrgenommen habe, ist auf jeden Fall natürlich, dass Trumps Schatten schon bis nach Baku reichte. Das Ganze stand natürlich unter keinem guten Vorzeichen hier. Und dann hat man festgestellt, dass ein Anruf in Argentinien reicht, dass hier eine ganze Delegation aus 80 Personen abgezogen wird. Das ist alles kein gutes Zeichen. Aber was überwiegte, war schon dieser positive Spin, vielleicht auch ein Stück weit Zweckoptimismus jetzt erst recht und eben die Hoffnung, dass die EU jetzt in diese Lücke springen kann. Inwieweit das wirklich dann am Ende hier der Fall sein wird, das bleibt eben jetzt noch abzuwarten.
Zahlreiche Wind- und Solaranlagen in den USA, mitfinanziert von Bidens Anti-Inflationsgeldern und die Bundesstaaten, die amerikanischen, die selber aktiv werden und wollen sich nicht von Donald Trump sozusagen ihre Energiepolitik neu schreiben lassen. Frau Thiel, das gibt ja durchaus Anlass, durchaus optimistisch in die Zukunft zu schauen, wenn man über den Teich schaut. Was ist denn Ihre Analyse? Glauben Sie, dass auch diese 4 Jahre Trump das Anliegen des Weltklimas nicht grundsätzlich schaden kann?
Oh, ich bin da leider nicht ganz so optimistisch. Ja. Also es stimmt natürlich, es sind ungefähr die Hälfte der Staaten, die sind klimapolitisch aktiv. Und diese Staaten, wenn man sich die allerdings ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, die haben in den letzten Jahren unter der Biden-Administration erstmal gar nicht so viel gemacht, weil die Biden-Administration selbst sehr aktiv war im Klimaschutz. Aber wenn man sich dann die individuellen Klimaziele anschaut der Staaten, dann bleiben die in der Regel unter dem Niveau, was Biden eigentlich für die USA als Ganzes vorgegeben hatte, nämlich 2030 in etwa die Emissionen zu halbieren. Also die müssen noch nachlegen, aber das würde ich auch erwarten, dass das tatsächlich kommt, auch im Sinne des Pariser Abkommens. Für mich sind wirklich diese Staaten, die gar nichts machen, eigentlich die größte Sorge und darunter allen voran eben Texas als riesige, auch einzeln zu betrachtende Volkswirtschaft, riesiger Öl- und Gasproduzent, auch riesiger Prozent von erneuerbaren Energien, aber es überwiegt eben diese Rolle in der fossilen Förderung. Und da wirklich ist überhaupt kein Interesse Interesse am Klimaschutz. Es ist kein politischer Wille da, sich diesem Thema zu widmen. Und ich glaube, da wird langsam eben was passieren, eben durch die Gelder des Inflation Reduction Acts, die jetzt auch weiter fließen werden. Die werden jetzt nicht abgeschafft oder so. Da werden auch grüne Industrien entstehen. Aber meine Sorge ist eher, dass es halt zu langsam ist. Also es wird weitergehen, aber nicht schnell genug, weil einfach keine Koordination sozusagen von Bundesebene kommt. Und das finde ich schon auf jeden Fall problematisch.
Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass auch der Sieg Trumps hier wahrgenommen wurde, vielleicht auch wie ein letztes Aufflammen der fossilen Lobby. Also das hat beispielsweise hier der Verhandler für Deutschland auch nochmal genauso hervorgehoben. Was wir sehen, und das wird Herr Höhne wahrscheinlich noch viel besser erklären können als ich, ist eben auf der einen Seite der Anstieg der erneuerbaren Energien, auf der anderen Seite aber noch genauso Investitionen in fossile Energien. Und es wird jetzt eben abzuwarten sein, wie sich das genau entwickelt. Klar ist aber, die erneuerbaren Energien, die sind nicht mehr aufzuhalten. Und vielleicht ist eben, das ist das, was der Verhandler aus Deutschland hier ausdrücken wollte, genau das ein Grund mehr, warum die fossile Lobby jetzt eben nochmal aufbäumt.
Herr Höhne, hat Frau Schreiber recht? Vielleicht müssen wir uns nicht zu viel Gedanken darüber machen, über Donald Trump?
Ja, also einmal die fossile Lobby, dem würde ich voll zustimmen. Also das kann man auch wieder positiv interpretieren. Also ich glaube, die fossile Lobby hat verstanden, dass es ihnen an den Kragen geht. Ja, also dass es eine klare Konkurrenz gibt mit den erneuerbaren Energien. Und deshalb ist sie jetzt aktiver denn je. Aber gewinnen kann sie, glaube ich, nicht. Denn in der Tat, die erneuerbaren Energien, die weltweit überraschen uns jedes Jahr wieder, dass sie schneller ausgebaut werden und dass sie günstiger werden als noch vorher gedacht. Und derzeit passiert beides eben. Es werden die Erneuerbaren ausgebaut, weltweit boomt das, aber gleichzeitig werden auch noch die fossilen Energien vorangetrieben. Das gleicht sich derzeit aus. Aber langfristig werden die Erneuerbaren gewinnen, weil die immer noch exponentiell anwachsen. Und eben exponentiell bedeutet, dass das sehr, sehr schnell vorangeht. Und deswegen denken wir, dass ab jetzt die globalen Treibhausgasemissionen tatsächlich schneller reduziert werden können, als wir das noch vor 3-4 Jahren gedacht haben, weil eben die Erneuerbaren so stark sind. Mhm. Und wenn es eine Überkapazität gibt, also wenn ein Solarkraftwerk neben einem Kohlekraftwerk steht, dann wird das Solarkraftwerk immer gewinnen, denn das kann Strom für quasi 0 Euro produzieren, wobei beim Kohlekraftwerk muss man immer erst noch die Kohle bezahlen. Und deswegen glaube ich, werden die Erneuerbaren langfristig gewinnen und das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Auch so, das kann eben auch ein Trump dann nicht zurückdrehen. Eine Sache noch zu den internationalen Verhandlungen, da finde ich sehr interessant, wie sich China positioniert. Jetzt, wo Trump rausgeht, ist aus meiner Sicht wirklich klar zu sehen, dass China sagt, ja, ganz sicher, wir sind dabei. Also China steht zu dem Klimaschutzabkommen, kann langfristig davon profitieren. Und jetzt haben alle anderen Länder die Wahl. Okay, gehen wir wie Trump raus aus dem Abkommen und sind dann möglicherweise abgehängt von dem neuen Trend. Oder bleiben wir drin, sind dabei mit der EU und mit China und den anderen Staaten. Und bisher haben sich noch auch Argentinien nicht dazu durchgerungen, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen. Also bisher ist noch alles stabil.
Aber auch dazu muss man ja sagen, jetzt muss ich doch noch mal kurz auf die Bremse drücken, man muss nicht aus dem Pariser Abkommen offiziell aussteigen und dann hier nicht mehr vor Ort sein und kann trotzdem blockieren. Also wir erleben das beispielsweise gerade von den Ölstaaten oder ganz speziell von Saudi-Arabien, die hier auch immer wieder vom Climate Action Network eben ganz genau beobachtet werden, die in dem einen Verhandlungsraum, wo es um Klimaanpassung beispielsweise geht, etwas blockieren, um eben das dann als Argument in einem anderen Verhandlungsraum zu benutzen. Also da gibt es schon auch Taktiken, die dürfen wir vor Ort hier beispielsweise in Baku oder auch bei anderen Weltklimakonferenzen dann nicht unterschätzen.
Aber wenn jetzt die USA ausfallen, als, wie Sie es gesagt haben, als progressiver Akteur in der Klimafrage, müssen die Europäer dann mehr vorangehen, zusammenhalten? Wie ist das, Frau Tilges? Glauben Sie, dass die Europäer da sozusagen und auch Deutschland vor allem dann noch aktiver sein muss in der Klimafrage?
Also das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Also Deutschland spielt natürlich in der EU dann eine sehr wichtige Rolle, auch als Staat, der den Klimaschutz vorantreibt sozusagen. Und die EU als Ganze sind natürlich eine wichtige Verhandlungsmacht, auch auf den Klimaverhandlungen, aber auch darüber hinaus in verschiedenen Formaten international im Klimaschutz involviert, wo es darum geht, eben diese Transformation voranzutreiben. Also dass die EU und eben auch Deutschland da ambitioniert vorangeht und wirklich sehr klar macht, dass die das jetzt ambitionierte Ziele kommen, zum Beispiel ein ambitioniertes Ziel für 2040 festgeschrieben wird in der EU, dass ein ambitioniertes NDC, ein nationaler Klimaschutzplan, kommt. Das wäre ein sehr wichtiger Faktor auf jeden Fall und ich glaube, die EU kann das schaffen und es bleibt für mich jetzt so ein bisschen zu schauen, eben wie sich die neue EU-Kommission tatsächlich, wie sie ihre Arbeit startet sozusagen und ob diese Ambition gelingt. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also es ist politisch jetzt nicht unbedingt von allen Seiten so gewollt, dass man im Klimaschutz jetzt vorangeht. Mhm. Es gibt andere Prioritäten, die sich da reindrängen.
Was wird dann aus Deutschland? In Deutschland wird ja auch gewählt, nicht nur in den USA. Herr Höhne, rechnen Sie mit einer Wende in der deutschen Klimapolitik nach der Bundestagswahl und wie könnte die aussehen?
Ja, die Ampel hatte sich bisher ja bei Klimapolitik ein bisschen zerstritten. Da musste man klar sehen, dass auf der einen Seite die Grünen und die SPD mehr machen wollten als die FDP. Mhm. Wenn es jetzt zu einer neuen Regierung kommt, vielleicht eben unter CDU, muss man sagen, dass wenn man das vergleicht, was die jetzigen Pläne sind, jedenfalls einem Teil der CDU, dass die quasi sogar besser sind als die von der FDP. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass es mit einer neuen Regierung zu mehr Kompromissen kommen kann und dadurch vielleicht sogar mehr umgesetzt werden kann. Grundsätzlich muss man sagen, Deutschland ist kein Vorreiter zurzeit. Deutschland ist eher Mittelmaß. Wir veröffentlichen jedes Jahr den Climate Change Performance Index. Da ist Deutschland irgendwo in der Mitte und hat also noch Nachbesserungsbedarf und kann da auch gut bei anderen Ländern abschauen, was man noch besser machen kann.
Aber selbst wenn die Regierung jetzt, sagen wir mal, das Thema Klima anstellt, weil Wirtschaftspolitik und auch die Friedensfrage Ukraine wichtiger sind, Frau Thielges, glauben Sie, dass man in Deutschland dann vielleicht auch unabhängig von politischen Vorgaben einen selbsttragenden klimapolitischen Wandel schon längst hat, der eigentlich unabhängig ist von politischen Entscheidungen? Trägt er sich selbst?
Also zu einem gewissen Grad trägt das sich selbst. Das ist wie in den USA natürlich auch der Fall. Aber auch da wieder, es braucht schon tatsächlich eine Koordinierung meiner Meinung nach von Bundesebene und auch eine sehr hohe Ambition. Und Herr Höhne hat gerade schon gesagt, da sind wir jetzt eben gerade noch nicht, trotz grüner Beteiligung in der Bundesregierung, um die Transformation schnell genug hinzubekommen. Also wenn wir jetzt unendlich Zeit dafür hätten, dann würden wir da irgendwann hinkommen. Aber was es letztlich dann doch braucht, ist politischer Wille, das auch durchzusetzen und da auch ja natürlich durchaus schmerzhafte Entscheidungen zu treffen für diese Transformation. Also das bedeutet ja nicht automatisch, dass es für alle eine positive Transformation ist, aber das wirklich voranzutreiben, auch der Bevölkerung zu erklären, warum man das macht und auch ehrlich zu sein, dass es eben auch nicht umsonst kommt, sondern sehr teuer sein wird, das ist natürlich sehr wichtig und auch im Hinblick eben auf Klimaaußenpolitik letztlich. Also die funktioniert eben auch nur erfolgreich von deutscher Seite, wenn innenpolitisch auch genügend passiert. Sonst kann man da einfach nicht als glaubhafter Akteur auftreten oder weniger und weniger.
Frau Schreiber, wie wichtig ist denn Deutschland etwa auf solchen Konferenzen? Ist Deutschland da noch Treiber? Jetzt mit einer grünen Außenministerin, einer grünen Umweltministerin wäre das ja zu vermuten. Und erwarten die anderen, dass sich unter einer neuen Regierung dies ändern könnte?
Also diese Situation, dass man quasi mit einer Delegation hier auf Klimakonferenzen reist und kurz danach Neuwahlen stattfindet, das kommt ja öfter mal vor, also auch wenn keine Ampel vorher gebrochen ist oder keine Regierung da irgendwie auseinandergefallen ist. Aber Deutschland wurde zumindest nach meiner Einschätzung immer als sehr vertrauensvoller, als sehr verlässlicher Partner wahrgenommen, Deutschland und die EU. Wir verhandeln ja hier im Kontext mit der EU. Nichtsdestotrotz auch diese Erklärerrolle, die EU gerne einnimmt, die wird jetzt nicht von allen Staaten, glaube ich, gerne gesehen. Also gerade die Ölstaaten, die wollen sich da, glaube ich, wenig sagen lassen. Und jetzt haben wir eben schon zum dritten Mal in Folge solche Ölstaaten in der Führungsposition. Und ich glaube, das kann durchaus noch zu Konflikten führen.
Nach mir die Sintflut. Was bringt die Weltklimakonferenz? Das war das Thema im SWR Kulturforum heute mit dem Klimaforscher Professor Dr. Niklas Höhne vom New Climate Institute, mit Janina Schreiber von der SWR Umweltredaktion in Baku und mit Dr. Sonja Thielges von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Klaus Heinrich.